dich verbinde ich sozusagen mit zwei Vereinen, die vielleicht auch eher, oder mit zwei Orten, die vielleicht auch schon eher sozusagen im Ohr klingen als dieser etwas lange Vereinsname, nämlich mit dem Bytespeicher und mit dem Makerspace. Und über die beiden Sachen fände ich es total schön, mit dir jetzt drüber zu reden. Aber vielleicht steigt man doch erstmal bei dem Ursprung des Ganzen ein, nämlich wann habt ihr euch denn irgendwie entschieden, so einen Verein zu gründen, der sich mit Technikkultur beschäftigt? Das ist ja schon irgendwie ein bisschen spezieller auch.
Ja, also der Hintergrund ist ja schon, dass der Hauptraum ein Hackspace oder Hackerspace ist und vor über 5 Jahren gab es so die Idee von mehreren in Erfurt, wir brauchen da endlich mal so einen Raum, der sich ein bisschen abhebt von den anderen Räumen, die es in Erfurt so gibt, aber die sich eben mit Bereich Computerkultur, Netzkultur, Technik und so weiter beschäftigt und eben den wir selber verwalten können. Und haben gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, wahrscheinlich müssen wir einen Verein gründen und hat sich daraus ergeben, dass wir zuerst den Verein gegründet haben, um dann eine Struktur und eine Organisation zu haben und dann das anbieten zu können. Und dann haben wir ein halbes Jahr gesucht und vor fast 5 Jahren haben wir dann eben einen Raum gefunden, der geeignet war. Und der wurde dann Bytespeicher genannt. Also es ist ungefähr der erste Hackerspace in Erfurt.
Was wird denn in einem Hackerspace gemacht?
Eigentlich alles, was man möchte. Also es gibt ja keine Vorgabe, was man machen muss. Wichtig ist das für uns. Wir haben uns halt überlegt, was brauchen wir eigentlich? Einen kleinen Veranstaltungsraum, wo ein Dutzend Leute Platz haben und können auch dran arbeiten, können ihre Rechner mitbringen, können Elektronik mitbringen, können irgendwelche Spielzeuge mitbringen und halt aber auch noch eine Werkstatt und eine Lagerfläche, um dann vielleicht ein paar Sachen liegen zu lassen, wenn mal ein Projekt nicht so ganz vorwärts kommt. Also haben wir jetzt 2 Räume, einen kleinen Veranstaltungsraum, ungefähr 20 Personen Platz haben, wo Tische drinstehen und ein Beamer, dass wir uns auch immer irgendwie was angucken können und eben eine Elektronikwerkstatt mit Werkzeugen und Messtechnik zum Beispiel.
Wenn ich an die Werkstatt meines Papas denke, der ja nur für sich alleine gefrickelt hat, dann waren da vor allem viele Holzwerksachen drin und ähnliches, aber die Werkstatt die wuchs immer so ein bisschen. Da wurde unten in die Ecke nochmal was reingestellt und dann gab es noch ein neues Werkzeug und das andere wurde nach hinten und die Schrauben waren dann irgendwie in der hintersten Ecke und wenn man die haben wollte, muss man 3 andere Türme davor abbauen. Wie schafft man es denn, so haben viele Leute und deren Werkzeuge, deren Interessen halt irgendwie auch in so einem Raum zu bündeln?
Ja, der wichtige Punkt ist schon, dass wir auch viel miteinander reden. Also wir sind jetzt fast 40 Vereinsmitglieder. Davon sind nicht so viele aktiv, also man sieht manche gar nicht so oft und andere sind sehr aktiv, die sind jede Woche da. Die Werkstatt muss immer gut, sag ich mal, gepflegt werden und weil da auch immer noch neue Technik dazu kommt oder manches wird auch mal ausgeliehen, verschwindet oder wird irgendwo anders untergestellt, da kommt auch mal was weg. Aber wir haben dann mit der Zeit eben angefangen, da auch natürlich eine Struktur reinzubringen, indem man einfach darüber redet, was muss denn organisiert werden, Materialkisten, Technik muss beschriftet werden, muss irgendwas beachtet werden bei irgendwelchen Geräten und dann haben ganz viele halt ihre eigenen Kisten, wo die Projekte da mal drin liegen können und ja, ansonsten gehört das eigentlich, alles was so an Geräten da ist, gehört eigentlich dem Verein. Ne?
Jetzt hat man so das Bild von einem Hacker, so lange klebige Haare, eine Tüte Erdnusschips und im Dunkeln gebeugt über seinen Rechner, ganz alleine frickelt er da vor sich rum. Ist das bei euch auch so? Also ist das eine Werkstatt mit einzelnen Personen oder ist das auch so ein großes Beieinander?
Das kommt halt ganz drauf auf die Typen drauf an. Also wir haben natürlich viele IT-affine und Leute, die mit Technik groß geworden sind, die aber auch jetzt das beruflich machen. Also ich bin selbst auch Ingenieur und dann auch haben wir viele Informatiker bei uns, die durchaus auch bestimmte Klischees erfüllen und auch gern Pizza essen oder wir trinken auch gern Club Mate, aber das ist einfach auch so ein bisschen aus dem Kulturbereich der, sag ich mal, vom Chaos Computer Club auch so entlehnt, aber wir haben aber auch ganz engagierte Nicht-Techniker, die sich aber eben sozusagen für bestimmte Bereiche engagieren und dann lernen möchten. Es gibt Introvertierte, es gibt Extrovertierte, das ist also, man hat natürlich, naja, wir haben, sag ich mal, eine sehr hohe Männerquote, das ist leider so, wir würden gerne auch noch mehr Frauen mit, sag ich mal, das ermöglichen. Es gibt da andere Probleme, warum das nicht so klappt in Erfurt, ne? Also, aber das ist überall so das Problem bei Computerbereichen, dass da natürlich Frauen da nicht ganz so gern hingehen, aber obwohl die sich auch sehr dafür interessieren, ne?
Du hast gerade gesagt, ihr habt zum einen einige, so um die 40 eingetragene Vereinsmitglieder, ein paar weniger, die sozusagen das regelmäßig nutzen und frickeln und basteln. Wie läuft denn so die Nutzung dabei ab? Wenn ich jetzt das höre und denke mir so, ach ja, ein Ort, wo es Werkzeug gibt, das ist total super, weil zu Hause habe ich vielleicht nicht so viel und so Technikwerkzeug kostet ja manchmal auch und wenn es schon allein die Lötstation ist, die halt ein bisschen besser ist als der einfache Lötkolben, wie läuft denn so eine Nutzung ab? Kann ich einfach hingehen? Kann ich einfach mit euch reden? Kann sagen, du, ich würde gerne mal hier die Platine fertig machen?
Also wir haben uns dazu entschieden, den Raum einmal in der Woche, möglichst am Abend natürlich, zu öffnen. Und das ist immer Mittwoch bei uns 19 Uhr oder ab 19 Uhr etwa. Das ist also ein wöchentlicher Termin, wo immer jeder kommen kann, wenn offen ist. Also da gibt es, außer es gibt mal gerade eine Vereinsmitgliederversammlung zum Beispiel. Da ist es natürlich auch öffentlich, aber da wird es halt, naja, da müssen sich alle natürlich um mein Thema kümmern. Ansonsten nennen wir das Open Space, also ein offener Abend zum Arbeiten, zum Unterhalten, zum Basteln. Und die Technik, also die Werkstatt ist an sich schon so, dass jeder da erstmal rangehen kann. Mit, sag ich mal, einer kleinen Unterweisung vielleicht auch bei manchen Geräten. Und oft ist es auch so, dass sich Leute bei uns melden und fragen, können sie mal was reparieren oder wollen wir mit denen was zusammen irgendwie reparieren oder organisieren. Also es ist auch möglich, dann mal vorbeizukommen, auch mal außer der Reihe uns mal anzuschreiben und dann können wir mal irgendein Gerät reparieren, Laptop, Telefon oder so.
Das heißt, ihr seid so ein kleiner Reparaturshop auf freiwilliger Basis?
Naja, das mit der Reparatur ist so eine Sache. Also es gibt ja noch das Repair-Café, das ist halt auch eine sehr interessante Initiative, mit die wir schon lange unterstützen. Wir haben also auch dort mit Werkzeugen auch beigeholfen. Wir selber organisieren aber keinen Repair-Café oder keine Reparaturwerkstatt. Ne? Also es ist natürlich, die Technik ist da. Was wir halt versuchen ist natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier ein Problem mit meinem Laptop, das ist, kommt ja nun oft vor, dann wird mir nicht sagen, okay, lass ihn da und hol den morgen wieder ab und lass uns 5 Euro da. Es ist manchmal so eine Dienstleistung wollen wir nicht, sondern es bietet sich ja an, dass jemand dann da bleibt und guckt zu und hilft, sag ich mal, selber noch, repariert sein eigenes Gerät unter, sag ich mal, unter Augen von uns oder so. Es sind auch immer schon welche länger geblieben, haben dann auch ihren Windows- oder Linux-Laptop oder so auch mal länger reparieren lassen. Ne? Also es ist schon, wir unterstützen das, aber irgendeine Dienstleistung wollen wir auf jeden Fall nicht anbieten. Das ist auch schwierig.
Das ist dann auch sehr so eine Multiplikatorfunktion, dann, wenn man den Leuten beibringt, wie sie es machen können, ja, dass die dann eben auch anderen zeigen können, wie sie es machen.
Ja, es ist auch der Zweck des Vereins ist, also dass wir eben Bildung schaffen oder eben Bildungsangebote ermöglichen, um die Menschen jeden Alters da zu befähigen, das halt auch so selber zu machen. Ne? Also nicht nur eben, dass wir irgendwie eine Werkstatt sind, sondern eben, dass wir eigentlich das. Wir haben die Technik uns auch angeschafft und wir haben Wissen und geben das weiter, aber eben auch, dass sich die anderen Menschen auch dafür wirklich mehr interessieren wollen und das eben auch nicht nur irgendwo zum Beispiel nichts wegschmeißen, was vielleicht noch repariert werden kann. Ne?
Genau, bei dem würde ich nochmal kurz einhaken, wie das ist mit der Weitergabe von Informationen oder von Wissen oder auch dem, was du vorhin gesagt hast, naja, dann erhält man vielleicht nochmal eine kurze Einweisung in das Gerät und dann kann man damit hantieren. Jetzt gibt es ja Geräte, die vielleicht schon, naja, Übung einfach benötigen, wie der Umgang mit einem Lötkolben, was man vielleicht so kurz erklärt und dann muss man halt ein bisschen hin und her üben und dann funktioniert das vielleicht irgendwann. Und dann gibt es Geräte, die sind wahrscheinlich schon einfach komplizierter, 3D-Drucker oder ähnliches. Ja. Wie kommt das denn, wenn irgendjemand sagt so, ich habe da gerade ein Bauprojekt und bräuchte dafür so ein kleines Teil aus dem 3D-Drucker, will aber auch nicht sagen, hey Stefan, hier habe ich runtergeladen aus dem Internet, mach doch mal so. Wie geht das denn sozusagen, weil du musst ja auch Zeit haben in dem Moment, wie schafft ihr es denn, diesen Balanceakt hinzubekommen zwischen eurer Freizeit, in der ihr das ja auch alles macht, euren eigenen Bastelprojekten und dann trotzdem auch da zu sein, um Leuten das näher zu bringen?
Naja, also wir haben natürlich auch im Bereich 3D-Druck, das hat sich ja auch in den letzten Jahren noch ergeben, auch eine kleine, also eine Initiative sozusagen, auch eine Gruppe von Leuten, die sich für das Thema sehr interessieren und die haben auch schon Workshops für 3D-Druck angeboten. Also erstmal, sage ich mal, eine kleine Veranstaltung, um das zu lernen, wie man irgendein Objekt baut und dann halt selber, wie man so einen Drucker bedient. Das bieten wir natürlich jetzt nicht regelmäßig an, aber vielleicht, wenn die Nachfrage da ist, könnte man sagen, wir machen nochmal so einen Workshop irgendwann nächstes halbes Jahres und dann, wer das sich dafür interessiert, kann natürlich daran teilnehmen und wäre dann in der Lage, auch zum Beispiel sich selber so einen Drucker zu bauen oder so. Also die komplexeren Geräte, davon haben wir ja jetzt schon einige, da gibt es so eine Art Maschineneinweisung dazu auch. Ne? Also auch für unsere Vereinsmitglieder selber, die sind ja nicht alle gleich in der Lage, da wir haben zum Beispiel jetzt Fräsen und einen Lasercutter auch in unserer neuen Werkstatt und so. Also da ist schon, sag ich mal, mit Vorsicht dran zu gehen. Ne? Und letztlich bei denen gibt es halt einen Verantwortlichen für das Gerät und der wird dann gesagt, okay, es gibt eine Maschineneinweisung und dann ob das jetzt ein Vereinsmitglied oder nicht ist, ist dann erstmal nicht entscheidend, sondern man muss natürlich dann sich mal beschäftigen und das lernen.
Habt ihr denn auch so szeneübergreifende Menschen bei euch? Also du hast gerade schon gesagt, viele Leute bei euch kommen so aus so einer naturwissenschaftlichen Ecke, sind Ingenieurinnen und Ingenieure oder Leute, die halt sich halt irgendwie in der IT-Branche irgendwie so verdingen. Habt ihr denn auch Leute, die eher aus so einer Musikbranche kommen? Also gerade wenn wir jetzt Kraftwerk gehört haben, habt ihr so Musikleute, die frickeln?
Bei uns aktiv noch nicht. Und wir hatten aber natürlich schon mal auch den Kontakt zum Klanggerüst, wo da ja einige das dort auch machen. Dann, sag ich mal, ist es vielleicht eher so, dass die sich dafür interessieren, dann doch im Klanggerüst sehr engagiert sind und dann nicht noch die Zeit finden, dann bei uns was zu machen. Also da hat sich leider noch nichts ergeben, dass wir da auch gemeinsam immer was machen. Aber eben, wir suchen natürlich auch mal noch auch Künstler, die eben vielleicht einfach auch was mit Technik auch Kreatives machen, weil das ist ja so der Hackgedanke ist. Ne? Also irgendwas auseinandernehmen und irgendwas zusammenbauen, was gar nicht irgendwie Sinn erstmal das vorgesehen war, ob das jetzt Musik wird oder ein Kunstobjekt oder eben ein Spiel oder sowas. Ne? Also wir haben ein bisschen arbeiten wir mit der Hochschulgruppe Gaming zusammen, die sind immer ganz gern bei uns zu Besuch, treffen sich und sprechen da über ihre, sag ich mal, auch medienpädagogischen Themen. Und dann suchen wir halt natürlich immer auch Kontakt zu anderen Einrichtungen wie dem Elektromuseum in Erfurt, die eben da auch Fachwissen halt haben. Aber ja, im Künstlerischen ist es halt ein bisschen, fehlt uns da auch vielleicht auch nochmal so eine gewisse Seite.
Jetzt ist das ein riesengroßer Bereich, du hast gerade nochmal das Museum angesprochen und in meinem Kopf geht sofort so die Imaginata auf und da ist ja auch der Versuch, so Leute ranzuholen, so langsam ranzuziehen, für Technik zu begeistern, fürs Experimentieren, fürs Rumspinnen auch einfach ein bisschen zu begeistern. Gelingt es denn in Erfurt, Jugendliche für Technik zu begeistern?
Nee, wir hatten ja zum Beispiel lange nach der Wissenschaften angeboten, also da waren wir in der Fachhochschule und da waren natürlich auch ganz viele Kinder und Jugendliche dabei, die sich dann zum Beispiel auch den 3D-Drucker angeguckt haben und wir haben jetzt so erst so in den letzten ein, zwei Jahren auch jüngere Mitglieder bekommen, also ein, zwei Schüler dabei, die noch in die Schule gehen, also noch nicht jetzt volljährig sind auch und denen können wir natürlich jetzt direkt auch Sachen vermitteln, die wir selber in dem Alter vielleicht auch gern hätten direkt kommen können von Experten und so weiter. Die bringen uns aber auch, sag ich mal, auch kreative Ideen mit. Ne? Und wir versuchen jetzt in Erfurt noch ein bisschen im Bereich Kinder- und Jugendbildung auch das Programmieren voranzubringen. Da haben wir jetzt selber auch mit Leuten auch aus dem Umfeld, die jetzt gar nicht im Verein aktiv sind, eine Initiative, die nennt sich Kids at Digital und soll in erster Linie Kindern Grundlagen der Programmierung vermitteln, aber auch dann Lehrer, Eltern und Schulen im weitesten Sinne ein Angebot schaffen, dass das in den Schulen als Arbeitsgemeinschaften oder auch außerschulisch in Jugendeinrichtungen auch angeboten werden kann. Ne? Weil das ist zum Beispiel das Thema, was in Erfurt auch oder auch in Thüringen, aber in Erfurt eben sehen wir es ja, da gibt es nichts, was wir, wo wir uns dran orientieren können. Ich habe selber in der Schülerakademie mal gelernt, noch vor 20 Jahren oder so. Da gab es dann Programmierkurse. Das findet nicht mehr statt heute. Ne? Und wir sagen immer, ja, jedes Kind muss, sag ich mal, Grundlagen der IT irgendwie ein bisschen beherrschen, ob das ein Smartphone ist oder irgendwie Internet und so weiter. Programmieren ist jetzt nicht sicherlich das Wichtigste, aber es ist halt auch eine Vorstellung, wie halt auch heutzutage Systeme aufgebaut sind. Ob das jetzt irgendwie ein soziales Netzwerk ist oder irgendwie eine App auf dem Handy und so weiter. Also das eben, wir machen da ganz zaghafte Versuche erstmal das zu zeigen, wie das eben geht mit Grundlagen der Programmierung. Sollten sich da natürlich ein paar Kinder finden, die sagen, oh, wir wollen jetzt was Eigenes machen, dann unterstützen wir das auch sehr gern, aber bis jetzt sind wir noch an den Anfängen.
Ich frage mich, wie funktioniert das denn, dass man Kinder an Programmieren ranführt? Wenn man sich schon einfache Programmiersprachen anschaut, dann hat das ja relativ viel mit Logik zu tun, mit Schleifen, die man irgendwie dann so einbaut und ähnliches. Und bei Kindern kann ich mir vorstellen, es spielt ja eher vielleicht dieser Spielgedanke, dieses irgendwie, man macht irgendwas, probiert es aus, funktioniert, okay, wenn es nicht funktioniert, hey, dann muss ich irgendwas anders machen. Ja. Wie kommt man denn daran, so dass man Kinder irgendwie schon, ich sag mal, vor der 10., 11., 12. Klasse, wo dann vielleicht so dieses logische Herangehensweise irgendwie dann eher eingrenzen würde, sondern so im Kindesalter schon versucht heranzuführen?
Es gibt natürlich ganz viele tolle, sag ich mal, Objekte wie Roboter, die man kaufen kann, Lego Mindstorms und so weiter, das ist alles schon fertig, da kann man dann das ins Kinderzimmer legen und dann machen die da irgendwas und das findet man sich okay, also das kann man auch mal nutzen. Wir haben das auch schon mal einmal bei einer Veranstaltung genommen, haben so einen Mindstorms-Roboter gebaut oder die Kinder haben dann irgendwie programmiert auf einer Oberfläche. Es gibt aber auch ganz viele, sag ich mal, freie Lernmöglichkeiten, kleine Controller. Calliope Mini ist halt sehr populär seit einem Jahr in etwa. Das ist so ein kleiner Handteller, großer Mikrocontroller. Man kann dort wirklich mal Leuchtdioden ansteuern, Töne herstellen, also irgendwie das durch Bewegungen steuern. Der wird jetzt auch in Schulen durchaus auch eingesetzt. Und dann haben wir aber auch kleine Mini-Roboter, die auf einem Tisch, zum Beispiel auf einer schwarzen Linie langfahren können. Und man kann dort durch Farbcodes, durch einen Stift, also man braucht da keinen Computer dazu, durch Farbcodes, rot, blau, und dann lernt der sozusagen irgendeinen Befehl und biegt dann links ab zum Beispiel. Das sind einfach ganz einfache Grundlagen, da braucht man keinen Computer dazu. Das haben wir jetzt auch schon eingesetzt und das wird jetzt auch im nächsten, ich meine, sogar im August jetzt noch auf einer Veranstaltung mit 25 Kindern nochmal ausprobiert. Dann versuchen wir aber auch schon Elektronik, sag ich mal, Grundlagen durch Zusammenspiel von Software und Hardware noch zu zeigen. Und das, wir haben unsere ersten Versuche auch dieses Jahr erst gemacht. Also es gibt natürlich ganz tolle Initiativen, die das richtig professionell machen. Das ist gar nicht unser Ansatz. Wir wollen das ja eben erstmal selber auch lernen und dann halt auch eben, wie gesagt, auch anderen weiter zeigen, wie man das mit pädagogischen Möglichkeiten noch besser macht. Und die Veranstaltung dauert 3 Stunden und da sind die Kinder, sag ich mal, schon fast erschöpft dadurch, durch so viele Möglichkeiten, aber eben haben auch sehr viel Spaß dabei.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auf die Art und Weise so den Zugang zum Programmieren zu bekommen oder eben halt auch zum Hacken und dann vielleicht auch später in der Tat bei euch nochmal selbst vorbeizuschauen oder halt an der Schule ein bisschen zu drängeln und zu sagen, hey, lass uns doch mal eine AG machen und in der AG ein bisschen weiter gucken. Jetzt bin ich aus dem Schulalter raus und so rein aus dem Eigeninteresse. Wie ist es denn für Leute in meinem Alter? Ich denke mir so, ja, irgendwie, ich finde das Kind total gut. 3D-Druck hat man vorhin schon mal kurz angesprochen oder auch Lasercutter, denke ich, da kann man doch ganz abgefahrene Sachen wahrscheinlich mitmachen, aber ich habe null Ahnung davon und habe keine Lust zu sagen, Entschuldigung, ich weiß es nicht, kannst du mal bitte, sondern wird, um vielleicht auch gerne schon einen Einstieg zu haben, würde mir das auch gerne mal ein bisschen aneignen. Wie kann ich das denn machen?
Naja, also wir bieten ja wie gesagt die offenen Abende an, im Beitspeicher ist es am Mittwoch immer, 19 Uhr, also ab 19 Uhr, kann auch mal bis Mitternacht gehen, wenn man abends sehr spät noch Zeit hat. Und die zweite Möglichkeit ist ja dann in den Makerspace, den haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber dann kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Dort ist ja mehr Werkzeug vorhanden und dort können wir halt am Freitagabend dann auch viel machen. Und wenn es eben mal so an den Tagen nicht passt, wie gesagt, einfach mal melden und dann versuchen wir mal auch mal einen anderen Wochentag irgendwie zu ermöglichen, auch an einem Wochenende oder so. Und es kommen immer auch mal welche zu Besuch, die gucken sich das an und sagen, okay, das ist ja beeindruckend und die wollen aber noch nicht gleich da jetzt schon loslegen. Aber wir sagen eigentlich auch da, wo es lang gehen muss, zum Beispiel bei so einem 3D-Drucker, das ist ja wirklich so ein Gerät, das kann auch mal auf einen Schreibtisch oder so auch hinstellen, aber meistens sind es auch ein Stückchen größer. Und dort wird ja durch einen Kunststofffaden so erhitzt, dass er dann wie bei so einer Heißklebepistole dann irgendwo drauf gedruckt werden kann und dann wird er hart und dann kann man Objekte damit drucken. Das wird am Computer sozusagen vorher eingestellt, einprogrammiert und dann kann man eigentlich fast alles beliebige drucken, was physikalisch natürlich auch von unten nach oben gedruckt werden kann. Und das muss man wirklich auch erstmal lernen. Es ist nicht mit einem Papierdrucker vergleichbar, wo man irgendwie Buchstaben aufs Papier druckt, sondern es ist also, man muss einige Sachen auch lernen und das sollte man sich halt einfach mal irgendwie aneignen, indem man mal, also entweder, es gibt eine Veranstaltung jetzt in nächster Zeit, ich habe jetzt keinen festen Termin, aber wie gesagt, an so einem Freitagabend mal in den Makerspace kommen und oder sich einfach bei uns mal melden und dann gibt es dann auch eine Möglichkeit, auch mal das anzuschauen.
Dann lass uns doch einfach über den Makerspace noch ein bisschen reden. Du hast gerade schon gesagt, den gibt es auch noch, den Beitspeicher gibt es. Da hast du gesagt, es gibt jetzt einen Veranstaltungsraum für 20 Personen, daneben an eine Werkstatt, wo man sich ein bisschen umtun kann und wo man ein bisschen arbeiten kann, wo die Projekte dann vielleicht auch ein bisschen mal rumliegen. Und dann gibt es den Makerspace mit viel, viel mehr Zeug drin.
Ja, es hat sich ja so ergeben, dass in dem Hackerspace Software-orientierte Leute waren, die gesagt haben, okay, wir programmieren jetzt was und basteln da kleine Elektronikprojekte. Und dann gab es auch immer welche, die gesagt haben, ja, ich möchte aber jetzt mal was Großes bauen. Ich brauche jetzt irgendwie Platz für meinen 3D-Drucker oder für einen Quadrocopter oder irgendeine Maschine und so weiter. Und haben gesagt, das geht jetzt in unseren Räumen nicht und wir haben noch nichts Besseres gefunden. Dann hat sich halt eben so noch eine kleine Gruppe entwickelt, die sagt, wir versuchen jetzt noch einen Raum zu finden. Das ist natürlich jetzt ein anderer Raum. Aber es war klar, dass wir nicht gegeneinander konkurrieren können, sondern das gemeinsam auch aufbauen. Und haben dann das auch in unseren Verein integriert. Und seit über einem Jahr, also eigentlich fast schon seit 2 Jahren, wird der Makerspace auch aufgebaut. Und den gibt es jetzt seit über einem Jahr in der Bahnhofstraße im Krämerloft. Das Krämerloft ist ein neuer Coworking Space, der in der Bahnhofstraße in der Büsleber Gasse, das ist ein bisschen versteckt, wenn man vom Bahnhof durch die Arkaden rechts bleibt. Und der Coworking Space hat natürlich viele Räume und einen Keller. Und der Keller bietet sich an. Da haben wir ungefähr, weiß ich gar nicht, 70 Quadratmeter oder so, 3-4 Räume. Und haben dann eben dort Einrichtungen, also dort können wir einen 3D-Druckbereich nutzen, eine Holzwerkstatt und jetzt auch jetzt eine Metallwerkstatt. Und das war also auch das Ziel, dann mehr Geräte anzuschaffen und auch zur Verfügung zu stellen und dort aber eben auch mal Krach und Dreck machen zu können. Ne? Das ging in so einem Büro, wo wir jetzt auch sonst in der Liebknechtstraße sind, habe ich doch gar nicht erwähnt. In der Liebknechtstraße ist ja der Beitspeicher. Das ist so ein Innenhof, das ist zwar so ein Bürogebäude, aber da haben wir keinen Keller und können da nicht Dreck und Krach machen. Da würden uns die Anwohner dann immer abends dann vor die Polizei ins Haus schicken. Nee, aber der Makerspace muss halt eben auch ermöglichen, dass wir auch mal nachts oder am Wochenende irgendwie mal arbeiten. Weil das, die anderen von uns sind alle berufstätig. Es können also nicht jeden Tag von 9 bis 18 in der Werkstatt sein, sondern eben erst abends oder nachts. Und also nachts, das kommt durchaus mal vor. Also sollte man nicht sich so lustig drüber machen. Aber es ist halt eben, viele von uns haben ja auch Familie und müssen dann auch sehen, wann es mal passt, ne? Und im Makerspace sind halt auch jetzt viele Vereinsmitglieder engagiert und durch die zwei Räume ist so ein bisschen, naja, wir müssen versuchen, das Gleichgewicht zu behalten, dass natürlich dass beides unterstützt wird, aber der Makerspace ist wirklich auch jetzt sehr engagiert vorangekommen.
Das heißt, wahrscheinlich mache ich es am Anfang erstmal davon abhängig, an was für einen Tag ich Zeit habe. Habe ich Mittwochszeit, gucke ich erstmal bei euch im Beitspeicher in der Liebknechtstraße 8 vorbei. Habe ich Freitagszeit, gucke ich mal im Makerspace und schaue mir mal die Kellerräume an und denke mir so, stehen hier viele Geräte rum. Ja. Wenn ich jetzt komme, ist es besser, sich anzukündigen oder wie läuft denn sozusagen die erste Kontaktaufnahme, wenn ich einfach nur so mal reinschnuppern will, mir das mal angucken will?
Natürlich zu den Uhrzeiten, wie gesagt, ist fast immer offen. Dann haben wir noch was ermöglicht, auch für Vereinsmitglieder. Es gibt sozusagen einen Status, den man sich übers Internet angucken kann, ob der Raum denn offen ist oder nicht. Das hat durchaus auch einen praktischen Nutzen, weil nicht jeder von uns Möglichkeit hat, die Tür aufzuschließen. Manche brauchen immer auch mal einen physischen Schlüssel. Wir haben zwar auch versucht, sowas mit elektronisch und mit PIN und sowas, aber es geht nicht ganz immer. Ne? Da gibt es Einschränkungen. Also mussten wir uns auch darum kümmern, dass wir sehen, ist der Raum jetzt eigentlich offen oder nicht. Da gibt es sozusagen immer auf unseren Webseiten den Raumstatus. Der ist dann rot oder grün. Und sobald jemand dort ist, es gibt ein Signal, dass der Raum geöffnet ist und wenn dann der geht, ist der Raum wieder geschlossen. Also man kann ja sagen, auch von zu Hause aus gucken, lohnt es sich jetzt mal loszulaufen oder zu fahren und dann ist der Raum eben dann vielleicht schon offen. Und dann haben wir irgendwie über alle möglichen sozialen Netzwerke, Kanäle, wo wir uns erreichen, wo ihr uns erreichen könnt und sonst eine E-Mail oder eben Telefon gibt es auch, aber wird jetzt vielleicht nur mal im Ausnahmefall genutzt, aber man kann uns eigentlich ganz gut erreichen. Ne?
Dann vielleicht kannst du einfach noch die Webseite mal sagen, damit die Leute sich mal da umschauen können und schauen können, was ihr denn so alles gemacht habt und was man vielleicht auf der Webseite einfach findet und euren Kontakt einfach auch nochmal
sehen. Ja, also der Verein, das ist natürlich nicht ganz jetzt so die interessante Webseite, ist ja technikkultur-erfurt.de. Das ist so die Vereinswebseite, wo ganz viele Informationen auch gespeichert werden, die irgendwann mal auch aufgeschrieben worden sind. Dann haben wir bytespeicher.org, also Byte mit B, nicht mit W-A-I, sondern B-Y-T-E-Speicher. Und makerspace-erfurt.de ist natürlich die Domain für den Makerspace.